Ja, wir bewegen uns seit ein paar Wochen in Philipperbrief und hoffen, in diesem Brief, in den Gedanken von Paulus für die Philipper, für diese Gemeinde, die er ganz besonders am Herzen hat, hoffen, die Gedanken zu finden, die wir brauchen, um eine stabile Freude zu bekommen. Die Philipper und Paulus haben zum Zeitpunkt, wo der Brief geschrieben wurde, kein einfaches Leben gehabt. Wir sprechen von Verfolgung, von Bedrängnis, von Gefängnis. Und doch kann Paulus beharrlich von Freude sprechen. Wir sind im Kapitel 4 angekommen. Ich fange mit dem Kapitel 3 an und wir lesen einfach den Text, der uns da gegeben ist. Kapitel 3, Vers 20 bis Kapitel 4, Vers 9. Und da heißt es: Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeit beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beide Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft, sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemein Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es geht um Freude. In der Mitte von dem Text heißt es, freut euch, abermals sage ich, freut euch. Und es geht um stabile Freude. Das ist die Predigt, das ist die Überschrift von der Predigtserie. Und in dem Textabschnitt, den wir hier gelesen haben, möchte ich drei Dinge erwähnen, die hoffentlich dazu beitragen können. Es geht zweimal um Freudenkiller und einmal um den Grund dieser Freude. Es geht einmal um zwei Schwestern, Evodia und Syntyche. Die tun mir schon leid, weil seit 2000 Jahren stehen sie als Streithähne da in der Kirchengeschichte. Ich bin gespannt, wie sie aussehen, die zwei Schwestern, wenn wir sie treffen. Dann geht es um Sorgen und dann geht es um Heimat. Wir fangen mit den zwei Geschwistern. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeit beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beiden den Herrn. Sie streiten. Die zwei haben ein Problem miteinander. Also wenn Paulus da von Unstimmigkeit die Rede ist, von der Übersetzung, da kann man schon davon ausgehen, wenn er das erwähnt, dass es einfach eine Auswirkung hatte in der Gemeinde. Und dass es so problematisch war, dass es, im nächsten Vers nennt er einen anderen Bruder, der einfach ihnen helfen soll, praktisch sie wieder zu einigen. Streit in Philippi. Also das glaube ich auch fast nicht. Philippi, das ist doch die Mustergemeinde. Versteht ihr? Philippi, das ist die Gemeinde, das ist alles wunderbar. Also Korinth ist anders. Also wenn du den Korintherbrief liest, der Korinth, das geht drüber und drunter. Ja? Das geht um Ausschweifungen, um sexuelle Unmoral, also da gehört Streit auch dazu. Das erwarten wir gar nicht anders. Also in Korinth können wir das verstehen, aber Philippi, dass Geschwister Probleme miteinander haben in Philippi. Ich will es nicht breit austreten, aber idealisier deine Gemeinde nicht. Es ist gut, es ist was Heiliges und was Herrliches. Aber bitte, du verstehst schon, Luther hat das schon gesagt, die perfekte Gemeinde, Nesaf Spurgeon war das, glaube ich, der gesagt hat, die perfekte Gemeinde, sobald ich in dieser Gemeinde bin, ist nicht mehr perfekt. Also, du verstehst, was ich meine, ja? Also, wir sind Menschen und das heißt, du kannst nicht zu viel an Übermenschliches erwarten. Zweiter Punkt, Meinungsverschiedenheit sind keine Streiten. Also Meinungsverschiedenheiten, das soll geben, darf geben, muss geben. Ganz einfach aus einem Grund, weil Gott uns alle unterschiedlich geschaffen hat. Dann wäre es sehr, 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 sehr merkwürdig, wenn wir auf einmal alle auf allen eine Meinung wären. Es gibt Punkte, wenn es um den Glauben geht, wenn es um Jesus geht, dann werden wir auf eines eingestimmt. Weil wir das brauchen, weil Gott das auch erwartet, weil wir das persönlich brauchen. Aber ansonsten herrscht schon Meinungsfreiheit. Also es kann nicht sein, es ist nicht Gottes Wille zu sagen, es gibt so viele verschiedene Menschen, die werden in eine Schablone hineingepresst, damit sie alle gleich denken überall. Christsein ist kein Lifestyle. Also ich meine, wir leben alle unterschiedlich und haben über bestimmte Sachen unterschiedliche Meinungen. Und das ist auch so in Ordnung. Meinungsverschiedenheit ist kein Streit. Auch Überzeugungsverschiedenheit ist kein Streit. Glaube hat mit Überzeugung zu tun. Ohne Überzeugung hast du keinen Glauben. Also ohne Überzeugung bist du ein Fähnchen in dem Wind. Es gibt Sachen, von denen du fest überzeugt bist, dass sie so sind. Und das ist gut so. Und das kann bei deinem Bruder oder deiner Schwester nebendran ein bisschen anders sein. Darf auch so sein. Jesus redet mit jedem Einzelnen persönlich. Also Überzeugungsverschiedenheit ist auch kein Streit. Und dann verstehst du aber, wenn zwei sich treffen, unterschiedliche Überzeugungen sind, dass es manchmal funken kann. Das bleibt unter Umständen nicht aus. Dass man mit verschiedenen Überzeugungen, und überzeuge ich was, von dem ich sage, dass es richtig ist. Sonst ist es keine Überzeugung. Und wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist und der andere meint, es ist auch so richtig, dann kann sein, wenn die zwei miteinander zu tun haben, dass das auch funkt. Und dann sagt, und genau so war es bei Evodia und Syntyche wahrscheinlich. Interessant ist, wir wissen nicht, um was es ging. Und das ist so schlau, dass wir nicht wissen, um was es ging. Das ist so schlau, dass Paulus das nicht sagt. Weißt du, warum es so schlau ist? Weil du dir alles darunter vorstellen kannst. Und was du in diese Schwester hineinprojizierst, wo du sagst, wahrscheinlich ging es um Lehrmeinungen, wahrscheinlich ging es um das Thema Taufe, wahrscheinlich ging es um das Thema Dienen in der Gemeinde, wahrscheinlich ging es um bestimmte, alle diese Gedanken, die du hast, die sagen nichts über Evodia und Syntyche aus, sie sagen nur was über dich aus. Worum du bereit wärst zu streiten. Paulus sagt nicht, um was es geht. Paulus kann sagen im Römerbrief, er kann sagen, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Er sagt nicht, ein jeder sei meiner Meinung gewiss, ja? Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Das heißt, es herrscht Freiheit. Im Grundfragen des Glaubens herrscht nicht Freiheit, da ist Gott, der einfach die Gedanken richtet. Aber ansonsten herrscht schon Freiheit. Und dann kommen die zwei Überzeugungen aufeinander und dann gibt es manchmal Streit. Und dann sagt Paulus, Nein. Er meint beide. Er meint Evodia genauso wie Syntyche. Er hätte sagen können, er weiß vielleicht, um was es geht. Er hat seine Meinung vielleicht und sagt, eigentlich hat die Syntyche schon recht. Er hätte sagen können, Evodia, akzeptier doch, dass deine Schwester einfach im Recht steht. Oder er könnte Syntyche sagen, du bist die Stärkere, geh doch auf deine Schwester zu und komm, mach einen Schritt zu ihr. macht er aber nicht. Er nimmt keine Stellung. Wer Eltern ist, weiß, wie stressig das ist, wenn zwei Kinder im Kinderzimmer streiten. Und da kommt das eine Kind oder das andere und geht zu Mama oder Papa und will einfach von Elternteil einfach Recht bekommen. Und die Eltern, die klug sind oder die einfach gelernt haben, dass man nicht dem einen Recht geben kann oder dem anderen Unrecht zu geben, die sagen, vertragt euch einfach wieder. Ist das anders? Ich glaube, das ist schon so. Dass man praktisch einfach, wenn zwei sich streiten, das ist schwierig. Die Eltern meistens wissen gar nicht, wer angefangen hat. Das wissen sie gar nicht. Und genau der Paulus sagt das, was ihr, wo ihr um mich streitet, das geht doch nicht um euer Recht. Und er sagt, ihr gehört dem Herrn. Das heißt, ihr müsst einfach sehen, es steht über eurem Recht, steht was anderes drüber. Es geht nicht darum, dass ihr Recht bekommt. Um den Streit. Der Streit ist ein Freudenkiller, ist ein Friedenkiller. Da leidet die Liebe drunter. Und deswegen ist die Frage, ob ich, um mein Recht zu behaupten, ob ich auf einen Streit ankommen lasse. Paulus sagt, es gehört sich nicht, dass ich um mein Recht streite. Er kann ganz andere Sache sagen, in Korinth. Warum akzeptiert ihr nicht lieber ein bisschen Unrecht? Paulus, das geht nicht. Wir sind hier in Deutschland. Also ich bin Franzose, ich lebe in Deutschland, aber in Frankreich ist das nicht besser. Aber man streitet für 10 Euro Parkgebühr mit dem Rechtsanwalt. Ich sage nichts dazu, ich hoffe, ich trete keinen zu nah. Es ist auch nicht richtig, wenn man alles akzeptiert. Also das mit dem Parkgebühr, das lass mal stehen. Aber also Friede, Freude, Eierkuchen ist kein christliches Motto. Also manchmal musst du für die Wahrheit auch Unannehmlichkeit und Widerstand in Kauf nehmen. Das ist einfach so. Manchmal leider auch in der Gemeinde. Aber meistens ist das, was wir Wahrheit nennen, einfach unser Recht und unsere Meinung. Kannst du prüfen. Und dann muss man sagen, Jesus steht drüber. Und unser gemeinsames Ziel ist nicht mein Recht. Und mein Ziel kann es nicht sein, dass ich einfach Recht behaupte. Es ist schwierig, wenn ich Überzeugung habe. Wie gesagt, Überzeugungen sind Überzeugungen. Also wenn ich einfach meine Meinung gerade so ändern kann, dann habe ich keine Überzeugung. Dann stehe ich aber auch nicht fest. Und deswegen ist keine billige Ermahnung. Nach dem Motto, hab doch keinen Streit. Sondern wirklich, es geht tief, dass ich sage, ich habe Überzeugungen, aber ich darf in meine Überzeugung erkennen, der andere, der hat auch Überzeugungen. Und drüber steht der Herr Jesus. Und das muss ich respektieren, um des Friedens willen. In Jesu Namen. Aber das Zweite, was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, wenn ich Überzeugungen habe, dann ist es schwierig, mich zu einigen mit einer, der andere Überzeugung ist. Und dann steht, wie steht es? Sie gehören ja beide dem Herrn. Und das ist ein wunderbares Angebot. Verstehst du? Wenn du Streit hast, dann kannst du nicht über deinen Schatten springen. Das kann keiner. Aber dieser Satz, wo es heißt, die beiden Schwestern gehören dem Herrn Jesus, das heißt, er steht aber da und er ist der Friedensstifter. Wie wir es gelesen haben, er ist der Gott des Friedens. Er ist derjenige, der das vermag, in deinem Herzen Frieden zu schaffen. Du wirst deine Überzeugung nicht aufgeben müssen. Du wirst deine Meinung nicht aufgeben müssen. Du wirst aber einsehen können, dass über deine Überzeugung Jesus ist, der einfach dir auch Frieden schenken kann, damit du nicht streitest. Damit du wirklich Freude haben kannst im Herz, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wann du letztes Mal richtig heftig gestritten hast und du hast gesagt, das hat mir richtig tiefe Frieden und tiefe Freude gebracht. Ich glaube, keiner. Keiner denkt, Streit ist einfach toll für mich. Und trotzdem werden wir immer hingerissen dazu. Und Paulus sagt, Jesus ist derjenige, der dir helfen kann, damit das nicht passiert. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst, wenn du damit ein Problem hast. Du kannst nach dem Gottesdienst kommen, zu mir kommen und zu einem anderen, lass mit dir beten. Paulus hat einen Dritter genannt, weil er gesagt hat, die zwei schaffen das wahrscheinlich nicht miteinander. Ich weiß von keinem Fall, aber wenn du ein Problem hast, bleib nicht allein damit. Lass dir helfen. dass du wieder in diesen Frieden kommen kannst und dass der Streit, der sich breit machen möchte, dass er nicht einfach zustande kommt. Dass der Friede und die Liebe Gottes herrschen kann in deinem Herzen. Der zweite Freudenskiller, Sorgen. Paulus schreibt, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich glaube, ich muss dir nicht groß erklären, dass wenn Sorgen sich breit machen, dann ist die Freude am Ende. Ich wollte was anderes sagen. Dann ist die Freude, die verblasst sehr schnell, ja, die ist schnell weg. Wenn die Sorgen sich breit machen, dann hast du keine Ruhe mehr, dann macht sich in deinem Herz irgendwelche Gedanken, da kannst du in Angst kommen und so weiter. Und mit dem Thema Sorgen verbindet vielleicht der eine der andere das, was Jesus gesagt hat bei dem Gleichnis vom Vierfacher Ackerfeld. Der Seemann, der streut einfach seinen Samen und die fällt auf unterschiedliche Böden. Und einen davon, Markus 4, lese ich, und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die Dornen, und das heißt, die haben das Wort gehört. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierde nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das heißt, die Sorgen haben damit zu tun, dass in deinem Leben Gedanken kommen, die das hindern wollen oder automatisch hindern das, was Gott in deinem Leben bewirken möchte. Es passiert alles in unseren Gedanken. Die Idee ist, dass das Wirken Gottes in unserem Herz, in unserem Leben erstickt wird durch diese Sorgen. Es wirkt als Hindernis für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Aus Erfahrung, und ich denke, du hast genau die Erfahrung gemacht, müssen wir sagen, wir machen uns Sorgen. Immer wieder. Kleine Sorgen, große Sorgen. Es gehört zu unserer Natur. Zum alten Natur, zum alten Mensch, das ist ja praktisch, dass er sich Sorgen macht. Du kannst natürlich mit dem Wort Sorgen, wenn du Probleme mit dem hast, weil du sagst, das gehört eigentlich nicht in Christenleben, dass man sich Sorgen macht, dann kannst du natürlich sagen, ich mache mir Gedanken. Oder es beschäftigt mich etwas. Ich habe keine Sorge, es beschäftigt mich etwas. Ja? Du verstehst, was ich meine. Beschrieben ist einfach eine Unruhe, innere Unruhe, die dich nicht einfach nachdenken lässt, die einfach dich beschäftigt ständig. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich Sorge macht. Und ich würde grundsätzlich sagen, Sorge machen, also die Mutter sorgt für das Kind. Und wenn das Kind krank wird, macht sie sich Sorgen. Also vielleicht nicht gerade, wenn er Schnupfen hat, aber bei 40 Grad Fieber. Also die Mutter, die sich keine Sorgen macht, weil das Kind 40 Grad Fieber hat, die ist mir schon ein bisschen unheimlich. Versteht ihr, was ich meine? Das gehört einfach dazu. Das gehört zu Liebe und das gehört zu Verantwortung dazu. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Mutter gegeben hat vor dem Ersten oder vor dem Zweiten Weltkrieg, die sich keine Sorgen gemacht hat, weil der Sohn in den Krieg gezogen ist. Also das sind schon Sachen, die aufkommen. Und weil wir hier relativ sorglos leben, müssen wir wissen, es gibt ganz andere Umstände, wo man tatsächlich richtig existenzielle Sorgen haben kann. Gesundheit, das kann mal einen richtig plagen. Oder wenn er auf einmal die ganze Lebensgrundlage einfach zusammenbrechen. Sorgen kommen aus unserer Natur. Wir sind vergänglich. Wir sind Gefahren ausgesetzt. Wir können nichts festhalten. Und unser Leben und das Leben von unseren Lieben ist bedroht, ständig bedroht. Und deswegen machen wir uns Sorgen, weil wir merken, wir können das nicht halten. Das hat mit unserer alten Natur zu tun. Wir nehmen das wahr oder wir nehmen das bewusst oder unbewusst wahr. Aber letztendlich wissen wir können das nicht halten. Wir sind wir haben keinen Boden eigentlich hier auf dieser Erde. Wir können einfach nichts halten. Und deswegen sind in bestimmten Situationen tatsächlich die Sorgen, die kommen auf. Jesus nimmt das auch wahr. Er kennt den Menschen, er kennt die menschliche Natur. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das nimmt er wahr. Er leugnet das nicht. Er sagt nicht, Mensch, meine Leute, die brauchen doch keine Angst haben. Ja, das ist so. Die Leute, die Jesu-Leute, die brauchen keine Angst haben in Jesus. Und trotzdem machen sie sich immer wieder Sorgen. Und er befiehlt ihnen nicht. Er sagt, es ist nämlich wahr, ihr habt Sorgen. Ich weiß es, weil ich euch erschaffen habe. Und du kannst dir natürlich das sagen, aber in Jesus bin ich sicher und trotzdem kannst du deine Gefühle und deine Gedanken nicht mehr kontrollieren. Und das kommt hoch. Und irgendwelche Situationen kommen und dann wirst du dir, und dann kommen solche Gedanken hoch. Paulus, wenn er sagt, seid um nicht besorgt, meint er nicht irgend so eine Art Selbsthypnose, wo ich sage, ich mache mir gedanklich so frei von allen Sorgen, das meint er nicht. Sondern Paulus weist mit dem Satz, wo es heißt, lagt vielmehr jede Lage mit Bitten und Flehen und von Dankbarkeit geht ins Gebet zu Jesus. Er weist auf Jesus hin, weil Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du wirst deine Sorgen erst im Griff bekommen, wenn du das mit Jesus teilst. Er ist derjenige, der sagt, ich trage sie, deine Sorgen. Paulus sagt, du darfst den begegnen, der gesagt hat, ich habe für dich überwunden. Ich habe in deiner Situation überwunden. Ich habe in deiner Situation, genau, ich habe alles im Griff. Ist das ein Rezept, so ein geistliches Rezept? Sorgen, beten. Weißt du, als Automatismus. Ich glaube, an sowas glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist immer voll dabei. Er weiß genau, was er tut. Und zwar, wenn er sowas tut, dann macht er nur eines. Er sagt, ich bekenne mich zu Jesus. Und dann bekennt er sich zu mir. Das heißt es, ich gehe zu Jesus und ich bete und ich bringe ihm meine Sorgen. Und dann heißt es, und dann kommt der Friede Gottes. Das heißt, indem ich das mache und meine Sorge, ist es ein Tausch. Ich gebe ihm meine Sorgen, ich bekomme seinen Frieden. Schon ein guter Tausch. Eigentlich mache ich, wenn ich sowas mache, mache ich eigentlich nur eines. Ich mache ein Stück weit das rückgängig, was in 1. Mose 3 passiert ist. 1. Mose 3, das ist der Sündenfall. Da hat der Mensch gesagt, ich schaffe es allein und ich misstraue Gott zutiefst. Ich löse mich von ihm, ich nehme das selber in der Hand. Und indem ich meine Sorgen zu Jesus bringe, mache ich genau das Gegenteil. Ich mache rückgängig das, was einst Adam verbockt hat. Dass ich sage, mein Leben ist voll von Ängste und Sorgen und alles und das bringe ich Jesus hin, weil er derjenige ist, der für mich sorgt. Der ist derjenige, der für mich sorgt. Ich vertraue auf ihn. Mit Bitten, Flehen und Dankbarkeit, weil ich weiß, dass er wirklich handelt. Die Sorgen und die Probleme sind deshalb nicht weg. Verstehst du, du wirst vielleicht noch was zu tun haben. Oder du wirst mit der Situation trotzdem leben müssen. Aber eines hat sich verändert. Du wirst nicht mehr von diesen Sorgen beherrscht. Das ist nicht mehr das, was deinen Gedanken total beherrschen wird. Du wirst in der Richtung frei werden. Du bekennst, ich bin von Gott abhängig und nicht von mir selbst. Das ist wichtig. Das ist einfach unser tägliches Motto. Ich bin von ihm abhängig. Ich lebe von ihm. Und da würde ich dich auch einladen nach dem Gottesdienst, im Gebet. Wenn dich Sorgen so in die Zange genommen haben, dass du merkst, das dreht sich alles nur noch drumherum, du kannst nicht mehr richtig denken, da würde ich dir auch ein Gebet anbieten. Du kannst Gebetshilfe in Anspruch nehmen, damit du wirklich wieder diese Ruhe finden kannst, die Gott dir geben will. Trotz Sorgen, trotz Probleme, trotz Situationen, die manchmal unbezwingbar erscheinen. Du darfst wieder Frieden haben. Zu dem Thema Sorgen möchte ich noch zwei Punkte sagen. Das erste, zwei Punkte, die mir richtig wichtig sind. Das erste ist, dass die Welt, in welcher wir leben, die Gott nicht kennt, die nur für sich selbst da sein will. Strebt nach Freude und nach Sorglosigkeit. Die ganze Werbung ist sorgenfrei. Du musst das nächste Shampoo kaufen und dann bist du deine Sorge weg. Die Leute, die du am Fernseher siehst, die strahlen alle. Keiner verkauft ein Auto mit so einem Gesicht. Das ist so. Das heißt, du denkst, ah ja, das ist praktisch eine sorglose Welt. Freude pur. Die Konsequenz davon ist Selbstsucht und Egoismus. Ich lasse nie die Probleme der anderen an mich heran, weil das beeinträchtigt meine Lebensqualität. Versteht ihr, was ich meine? Was geht mir die Probleme vom Nachbar an? Also ich bin doch mit mir selbst doch genug beschäftigt. Egoismus und Selbstsucht, wir sind dem Ganzen nicht abgesperrt. Wir sind auch gefährdet. Das müssen wir uns bewusst machen, dass wir mit den Sorgen der anderen zu tun haben. Und ich behaupte einfach, ohne dass ich teilhabe an diesen Sorgen, werde ich mit dem anderen nicht eins. Herzlich meine ich, vom Herzen. Dass ich wirklich teilhaben kann. Und dann ist mein Gebet auch nur eine Formel. Ich muss mich berühren lassen von sowas, damit ich von mir selbst befreit werde. Der zweite Punkt ist, dass die Gemeinde Jesu, die kann auf dieser Erde nie so sorglos sein. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum Jesus, wenn er wiederkommt, alle Tränen abwischen muss. Wir sind eine Gemeinde von mühseligen und Beladenen. Und wir brauchen das immer und immer wieder, dass wir zu Jesus gehen und uns dort helfen lassen. Wir sind von ihm abhängig. Und ich behaupte, dass Sorgen zum Teil auch da sind. Sorgen, also so komisch wie es klingt, Sorge ist ein wunderbares Gebetsmotor. Wenn es mir gut geht, muss ich leider sagen, wenn es mir wirklich gut geht, vergesse ich leichter das Gebet. Ist das bei dir anders? Du musst dich nicht outen. Also ich kann es für mich sprechen, dass wenn mich was beschäftigt, dass ich schneller zum Herrn komme. Eines darf ich natürlich nicht. Ich darf mich meine Sorge nicht allein bleiben, weil dann werde ich zugrunde gehen. Weil dann wird es für mich gefährlich. Aber wir haben wunderbare Mittel. Wir haben Jesus, der unsere Sorgen trägt. Dritter Punkt. Letzter Punkt. Freut euch. Da will der Paulus hin. Freut euch. Also nachdem wir gesehen haben, dass Streit ein Problem, ein Freudenkiller ist und dass Sorgen Freudenkiller ist, dann muss uns schon Paulus erklären, ja, aber wo kommt die Freude her überhaupt? Ja, wovon reden wir? Der beharrlich ist er da und sagt, freut euch einfach. Freut euch. Abermals sage ich, freut euch. Paulus fürchtet nämlich, also er sagt das nicht ohne Grund, er fürchtet, dass in der Gemeinde diese Freude einfach verschwindet. Ansonsten müsste das nicht machen. Er fürchtet, dass die Geschwister in Philippi auf einmal von anderen Sachen bedrängt werden und diese Freude, das, was sie haben, nicht mehr vor Augen haben. Weißt du, worin diese Freude besteht? Ich habe es hier notiert. Es heißt, seid freundlich im Umgang mit anderen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Jesus kommt wieder. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hattest. Ich meine es ernst. Ich meine, also wenn du nicht so lange in der Gemeinde kommst, dann vielleicht weißt du das gar nicht. Dass die ganze Schrift davon redet, dass Jesus wiederkommt. Und das war im ersten Jahrhundert einfach Grundlage für die Glaubenshoffnung der Gemeinde. Jesus kommt wieder. Und er kommt wieder und er holt seine Gemeinde zu sich in die Heimat. Wir reden von, wir sind Bürger des Himmels. Dort haben wir eine Heimat. Paulus sagt sogar, eigentlich bist du schon dort. Eigentlich bist du als Christ schon im Himmel beheimatet. Du bist schon dort. Dein Lebensinhalt ist schon da. Also körperlich nicht. Aber geistlich bist du schon dort. Er sagt, Kolosser 1 heißt es, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, du bist von der Finsternis herausgenommen, da wo Gott nicht zu reden hatte, da wo du einfach für dich da war und dann hast du Jesus angenommen. Du hast ihn als Retter ernannt in deinem Leben persönlich und dann hat er dich dadurch in sein Himmelreich versetzt. Das heißt, dein Lebensinhalt ist schon im Himmel. Da bist du schon zu Hause. Wenn du willst, hast du ein Bein hier noch und ein Bein ist schon aber im Himmel. Und was ist das Kennzeichen von dieser Heimat? Ich denke, es fühlt sich einfach so an. Heimat. Das ist da, wo du sagen würdest, es fühlt sich toll an. Es fühlt sich vollkommen an. Da fehlt mir nichts. Da habe ich keinen Mangel mehr. Ich meine, wir können uns das natürlich schlecht vorstellen. Wir haben uns an unseren Mangel gewöhnt. An alles, was wir nicht können, an unsere Unzulänglichkeiten, alles, was schiefgehen kann in unserem Leben, haben wir mehr oder weniger daran gewöhnt. Das heißt, wir können uns eigentlich schwerlich einen Ort vorstellen, wo es anders zugeht als hier. Und doch gibt es sowas. Eine Heimat, wo wir wirklich zu Hause sind, wo uns wirklich nichts fehlt. Dort sind wir zu Hause. Aber ich frage mich, ob uns überhaupt etwas fehlt. Fehlt uns etwas? Oder haben wir vielleicht den Zustand der Vollkommenheit hier schon erreicht? Vielleicht kommt die Freude, von dem Paulus redet, bei uns gar nicht so hoch, weil wir in unserem Leben den Platz für Freude einfach schon belegt haben. Mit ganz anderen Dingen. Verstehst du, Paulus lebt in einer Zeit, von der ich gesagt habe, ich bin froh, ich habe damals nicht gelebt. Da bahnt sich eine große Verfolgung an. Paulus steckt im Gefängnis. Bedrängnis, Not, Mangel. Und dann können sie natürlich ein bisschen Freude brauchen. Das ist schon klar. Und dann können sie auch so eine Hoffnung brauchen, eine Heimat für die Heimatlose, für die Leute, die einfach vertrieben werden, wo die praktisch von Philippi nach Rom verschleppt werden, weil sie einfach ins Gefängnis gesteckt werden. Aber kann es sein, dass uns eigentlich sowas gar nicht fehlt? Verstehst du, was ich meine? Dass wir den Eindruck haben, wir sind hier zu Hause. Und deswegen ist uns die Freude von Paulus manchmal schon ein bisschen befremdlich. Dass wir sagen, also wir gehören woanders hin, aber hier ist doch toll. Kennst du die Jahreslosung noch? Offenbarung 21. Ich will den Durstigen Lebenswasser geben umsonst. Den Durstigen. Sind wir durstig? Sind wir durstig? Freuen wir uns auf irgendwas? Also wenn ich Durst habe, ich freue mich, dass es im Kühlschrank Wasser gibt. Vielleicht haben wir das Thema Glaube und Jesus, seine Wiederkunft und unsere Heimat im Himmel wie eine kleine Kirsche auf unsere Lebenstorte gesehen. Weißt du, die Lebenstorte, die ist doch so toll. Die schmeckt auch so gut. Und zugegeben, die Kirsche oben drüber, das schmückt mein Leben schon toll. Das gehört schon dazu, gell? Aber Jesus ist die ganze Torte. Das ist nicht einfach ein Schmuck in deinem Leben. Das ist Grundlage und Ziel in deinem Leben. Und deswegen ist die Wiederkunft Christi und die Heimat im Himmel einfach von ewiger Bedeutung für uns. Anfang der 90er Jahre habe ich studiert. Und Anfang der 90er Jahre habe ich ja meinen Wehrdienst absolviert. Und Anfang der 90er Jahre hat Saddam Hussein gemeint, er muss nach Kuwait einmarschieren. Und hat George Bush, also der Vater von W, hat gemeint, er muss auch seine Truppe hinschicken, um ihn daran zu hindern. Und die Franzosen, blöderweise, haben beschlossen, sie beteiligen sich auch mit ihm militärisch. Und das war gerade die Zeit, wo ich eigentlich auch zum Wehrdienst gehen sollte. Also in einem Jahrgang. Du, ich kann dir sagen, ich war mit meinem Studium noch nicht ganz fertig. Ich hatte Aussicht auf Beruf. Ich habe Karin gekannt. Ich hatte ganz andere Pläne, als meinen Wehrdienst irgendwo in Kuwait zu verbringen. Möglichst für Heimat und Vaterland zu sterben, ja. Aber die Franzosen, die zögern nicht, einfach die machen. Das war eine große Diskussion, ob. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich zum Glauben gekommen. Eigentlich erst mal getrennt voneinander. Aber dann habe ich gedacht, bevor ich zum Kuwait gehe, also die Entrückung, so heißt nämlich die Inwegnahme der Gemeinde, wenn Jesus seine Gemeinde holt. Ich habe gedacht, Herr, ich bin da. Jetzt, es wäre gerade der gute Moment dafür. Also die lebensbedrohliche Situation, es ist nichts passiert. Ich bin auch nicht hinmarschiert. Ich habe meinen Wehrdienst woanders absolviert. Aber du verstehst, das ist vielleicht ein ganz schwaches Beispiel, dass wenn die Lebensumstände sich ändern, dass unsere Lebensgrundlage sich ändern, dass unsere Glaubensrichtung auch sich ändern kann, dass wir denken, es wäre gut, man hätte irgendwo eine Sicherheit. Wir haben unsere Sicherheit vielleicht hier im 21. Jahrhundert in Westeuropa woanders. Das ist gut und nicht gut. Ich glaube, dass unsere Lebensumstände entscheidend sind für das, was wir glauben. Und die aktuellen Lebensumstände in Westeuropa, die sind schon gefährlich. Wenn du gerade im Wohlstand lebst, darfst du dankbar sein. Also bitte, wenn du glaubst, ich predige Askese, dann kennst du mich nicht, ja? Also ich kann die Welt genießen, und zwar es geht nicht nur ums Essen. Ich kann die Welt genießen, wunderbar. Das Leben, das wir uns geschenkt, ist ein Geschenk Gottes. Und deswegen ist das, du darfst das genießen. Aber ich weiß auch, dass ich hier langfristig keine Zukunft habe. Und du auch nicht. Und ich meine wirklich langfristig. Und deswegen, die Idee der Heimat im Himmel, da denkt vielleicht einer, wenn einer ein Problem hat, das habe ich schon gehört von Kollegen, das ist so ein bisschen so Weltflucht. Wenn es irgendwann hier nicht mehr funktioniert, dann schützt man sich, dann flüchtet man irgendwo in eine andere Welt. Ja? Ich glaube, das Problem ist nicht die Weltfluchtgedanke hier im 21. Jahrhundert für die Christen in Westeuropa. Ich glaube, das Problem ist die Weltsucht. Dass wir, wie die Juden damals in Babylon, dass wir dort angesiedelt sind an dem Wasser. Und wenn der Ruf kommt und es heißt, wir ziehen nach Jerusalem, dass die meisten sagen, nö, hier fühle ich mich wohl, hier ist alles okay, ich mache das nicht. Und dann kommt eine Freude, wie Paulus sie beschreibt, natürlich nicht so gut auf. Dann haben wir ein Problem, das zu verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir haben diese wunderbare Hoffnung, diese Heimat, die für uns vorbereitet ist. Wenn du in der glücklichen Lage bist, in Ferien gehen zu dürfen und eine Ferienwohnung mieten zu können, dann weißt du genau, dass es jetzt fast zu spät ist. Im April kannst du fast kein, also es ist schwierig mittlerweile Mietwohnung oder Miethaus zu finden, Ferienhaus. Da musst du schon rechtzeitig anfangen. Da brauchst du dir da in dieser Heimat keine Gedanken zu machen. Das steht für dich bereit. Das ist für dich vorbereitet. Deine Zukunft ist da oben. Deine Zukunft steht fest. Und vielleicht steckst du in schwierige Situationen, von dem du sagst, ich habe entweder Sorge oder Streit oder Unruhe irgendwie in meinem Leben oder meine Lebensumstände haben sich geändert und ich merke, das wird langsam bedrohlich. Manch eine Situation ist dafür da, dass du genau an das erinnert wirst, dass du hier nicht zu Hause bist. Wir sind hier nur eine Weile und wir werden irgendwann unsere Heimat beziehen können und dürfen. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Der Spruch ist nicht von mir, sondern in dem Film The Best Exotic Marigold Hotel. 7 Personen wollen sich ihren Ruhestand und Altersruhesitz in Indien organisieren. Die haben ein bisschen Geld angesammelt und investieren in einem Hotel und machen sich ein riesiges Bild draus, ja. Ein richtiger Traum. Und dann kommen sie an und treffen auf eine andere Kultur, andere Mentalität, andere Leute, andere Lebensumstände und vor allem ein anderes Hotel. Und der Luxus, den sie sich vorgestellt haben, ist nicht da. Aber in dem Hotel gibt es einen Junge. Und bei allen Problemen, die er sieht, ohne Ende, der ist nicht zu toppen mit seiner Begeisterung und seinem Optimismus, der ist nicht zu toppen. Und bei jedem Problem, was aufkreuzt, sagt er, am Ende wird alles gut. Er hat einen Spruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich meine, als Inder, ich weiß nicht, was er für Perspektive hat. Als Kuh irgendwo, als heilige Kuh irgendwo, ich weiß es nicht. Wir als Christen können dieses Motto wirklich für uns nehmen. Amen. Weil am Ende wird wirklich alles gut. Und ich weiß nicht, welche Lebensumstände du bist. Dass du sagst, ich verkrafte das, hier sind Geschwister, die für dich beten können und dir helfen können. Aber du darfst diese Perspektive haben, dass deine Zukunft einfach feststeht. Wenn du Jesus gehörst, wenn du ihn als Herr hast, hat er für dich gesorgt. Und am Ende wird es wirklich alles gut. Und das ist die Freude, die Paulus den Philipper weitergeben wollte. Weil er genau gesehen hat, in welche Situation sie leben. Und weil er genau gesehen hat, in welche Umstände sie leben und welche Bedrohung sie ausgesetzt werden. Und das wollte er ihnen geben. Diese Perspektive. Und genau mit dieser Perspektive möchte ich hier schließen. Und ich möchte dich, ich bete für dich auch. Und wie gesagt, nach dem Gottesdienst, wenn du Gebetsbedarf hast, für irgendetwas, weil du Unruhe in deinem Herzen hast, du musst nicht einmal einen Grund dafür geben. Du brauchst nur sagen, kommen und sagen, ich brauche Gebet. Darfst du gern kommen, nach dem Gottesdienst. Ich bete. Herr Jesus, wir preisen deinen wunderbaren Namen, dass du uns diese Perspektive schenkst, dass wir über unsere Leben hinausschauen dürfen, in deine Welt hinein. Und sie ist uns noch so fremd, Herr. Und du willst uns daran gewöhnen, Herr, dass wir uns mit solchen Gedanken auch befassen. Wir gehören dir und wir gehören dieser Heimat. Und ich danke dir, Herr, dass du mit solchen höheren Gedanken auch in uns Frieden schenken möchtest. Und du weißt, wer von meinen Geschwistern Unruhe und Unfriede hat im Herzen. Und du möchtest da handeln. Du möchtest da dich breit machen mit deinem Frieden. Dass wir in unseren Gedanken einfach deine Gedanken herrschen lassen. Dass wir uns beherrschen lassen von dir, von deinem Heiligen Geist. Und ich bitte darum, Herr, dass du jeden Einzelnen nachgehst. Du weißt, wer Unruhe wegen Streit im Herzen hat. Dass du da auch reinigst und heiligst und auch Frieden schaffst. Oder da, wo die Sorgen sich groß gemacht haben, und vielleicht sind es auch große Sorgen, dass du da dich offenbarst als der, der alles in der Hand hat, der alles wieder ins Lot bringen kann und der vor allem die Augen öffnet für deine Wahrheit, für deine Herrlichkeit und für deine Zukunft. Ich preise deinen Namen und ich segne meine Geschwister in deinem Namen. Amen.